Deutschlandfunk, Deutschland heute.
Und dazu begrüßt sie Josephine Schulz. Im Grenzgebiet zwischen Österreich und Deutschland soll es auf mehreren Autobahnabschnitten keine Maut mehr geben. Österreich, so scheint es, setzt im Streit um den Grenzverkehr auf Deeskalation. Viele Bauern machen angesichts höherer Umwelt- und Tierschutzauflagen Sorgen um ihre Existenz und protestieren mit Traktoren in Agrarblocks im Internet und mit grünen Kreuzen auf ihren Äckern. Und der Fall von mutmaßlich mehrfachem Kindesmissbrauch in Bergisch Gladbach zieht immer weitere Kreise. Wer von Deutschland nach Österreich mit dem Auto fährt, der wird zur Kasse gebeten. Für die Nutzung österreichischer Autobahnen fällt bisher Mautgebühr an. Knapp 10 Euro kostet zum Beispiel eine Vignette für 10 Tage. Das führt dazu, dass viele Pendler und Urlauber versuchen, die Autobahnen zu umfahren und auf kleinere Straßen ausweichen, was wiederum die Bewohner in den Ortschaften nervt, die von Stau- und Durchfahrtsverkehr betroffen sind. Bayern und Österreich streiten schon eine ganze Weile darüber, wie der Grenzverkehr geregelt werden kann. Und jetzt will Österreich einige Autobahnabschnitte von der Maut befreien. Thomas Wagner war heute vor Ort.
Es ist eine kleine Verbindungsstraße, die von Linderzech, noch am bayerischen Bodenseeufer gelegen, hinüberführt zum Grenzübergang Ziegelhaus nach Vorarlberg, einem der kleineren Bundesländer Österreichs. Dennoch viel Verkehr. Und im Sommer war das noch viel schlimmer.
Ganz einfach Katastrophe, kann ich ja sagen. Das ist hier ein Stau, mega. Wenn Kontrollen sind vorne, wo öfters auch jetzt sind, weil das Zollgebiet ist, staut sich das. Das staut sich bis in die Stadt rein. Das ist Katastrophe.
Daniela Zeller ist Chefin im Beck, im Dreiländereck, einer kleinen Bäckerei, gleich an der vielbefahrenen Durchfahrtsstraße, auf der der Verkehr nur so vorbeirauscht. Obwohl der Weg hinüber in die österreichische Nachbarschaft, ein paar hundert Meter weiter, über die gut ausgebaute Rheintalautobahn und den Pfennertunnel eigentlich viel einfacher zu bewältigen wäre. Aber
ich denke ganz einfach, das ist eine Kostenfrage. Man muss halt eine Vignette zahlen und wenn sie bloß durchfahren, sind sie halt nicht bereit, das zu zahlen. Ganz einfach. Und ich vermute halt auch, das Faule, ich muss jetzt da rein, muss die Vignette holen. Das macht ja auch nicht jeder gerne. Ne?
Lieber sich durch die engen kleinen Sträßchen durch das deutsche Linder und das benachbarte österreichische Bregenz quälen, statt über die Autobahn viel schneller und problemfreier drumherum zu fahren, wegen der Vignettenpflicht. Die Lindauer kennen das seit Jahren und sie leiden unter dem Verkehr. Nun allerdings ist Besserung in Sicht. Der Budgetausschuss des österreichischen Nationalrates hat gestern Abend beschlossen, auf 5 genau abgegrenzten Autobahnabschnitten im Grenzgebiet zu Deutschland soll es ein Ende haben mit der Vignettenpflicht. Die bei Bregenz gelegene Rheintal-Autobahn gehört dazu, was für die Lindauer bedeuten würde, weniger Verkehr auf den alten kleinen Ausweichsträßchen, die sich durch die Stadt schlängeln. Zwar muss der österreichische Nationalrat im Laufe des Tages dem Vorschlag noch zustimmen, dass er das tut, ist für Jürgen Widmer, Sprecher der Stadt Lindau, aber so gut wie sicher.
Ja, also natürlich kann man sowas durchaus glauben dann. Also man hat lang darauf hingearbeitet ja insgesamt. Es war eine Hoffnung, es ist ein Wunsch aus der Bevölkerung, der glaube ich sehr stark war hier im Grenzgebiet. Und von daher war die Überraschung nicht so groß.
Und dabei geht es nicht nur um Erleichterungen für diejenigen in der Stadt, die unter dem Verkehr leiden. Von der Aufhebung der Vignettenpflicht auf österreichischen Autobahnabschnitten im Grenzgebiet zu Deutschland könnten, so Jürgen Widmer von der Stadt Lindau, noch viel mehr profitieren.
Viele Grenzgänger, also Leute, die hier wohnen und in Vorarlberg arbeiten oder auch umgekehrt, gerade im Bereich der Gastronomie, aber auch im Bereich des Maschinenbaus haben wir da relativ viele Leute, die hin und her pendeln und die mussten natürlich bislang immer die Vignette bezahlen.
Ich bin sehr froh über diese Nachricht, die uns da aus Österreich erreicht.
Ergänzt Elmar Stegmann, Landrat im Landkreis Lindau und heute wegen eines Ausweichtermins im Auto unterwegs. Er erinnert daran, dass es grenzüberschreitend all die Jahre zahlreiche Bemühungen gegeben habe, die Vignettenpflicht auf den Autobahnabschnitten im Grenzgebiet zu Deutschland aufzuheben. Ein Modell war die sogenannte Korridor-Vignette. Dabei konnten Autofahrer für 1 Euro die österreichische Autobahn im Grenzgebiet befahren. Diese Korridor-Vignette wurde aber vom Parlament und von der Regierung in Wien 2013 wieder einkassiert.
Seit die Korridor-Vignette im Jahr 2013 abgeschafft worden ist, hatten eben die Städte und Gemeinden entlang der Strecke von Lindau bis Bregenz enorm unter der Verkehrsbelastung zu leiden. Und jetzt, wenn denn diese Mautbefreiung kommt, wird es dazu führen, dass wir künftig wieder auf der Autobahn durchfahren können. Das wird sicherlich dann zu einer Entlastung des nachgeordneten Straßennetzes führen.
Noch aber ist es nicht so weit. Autobahngrenzübergang Hörbrand, etwas nördlich von Lindau. Selbst wenn der Weg der Reisenden nur ins nahegelegene Bregenz führt, wird erst einmal der Griff in den Geldbeutel fällig. Mindestens 9,20 Euro für eine Kurzzeitvignette. Und das ärgert viele.
Ja, absolut. Ja, ich bin es nicht gewohnt, mir die Erlaubnis zu erkaufen, auf der Autobahn zu fahren.
Sagt ein Autofahrer, der von München Richtung Bregenz unterwegs ist. Dass zukünftig, wenn das Reiseziel im Grenzgebiet liegt, die Vignettenpflicht entfällt, hält er für sinnvoll.
Ich habe es gehört. Ja, ich finde es gut. Ja, es ist einfach bequemer. Ich muss nicht anhalten, mir eine Vignette kaufen.
Wie gesagt, noch steht die endgültige Entscheidung des österreichischen Nationalrates aus. Die soll im Laufe des Tages folgen. Dann aber, glaubt Jürgen Wittmann von der Stadt Lindau, ginge mit der Aufhebung der Vignettenpflicht im Grenzgebiet zu Deutschland auch eine Intensivierung der deutsch-österreichischen Nachbarschaft einher.
Es ist in der Tat so, dass sich in den letzten Jahren die Partnerschaft stark intensiviert hat. Also dass vor allem viel mehr Leute einfach sozusagen auf die andere Seite der Grenze gehen. Da wird es jetzt sicher so sein, dass das nochmal leichter wird. Dann werden die jetzt öfters vielleicht wirklich auch sagen, komm, dann setzen wir uns ins Auto, fahren die kurze Strecke auf der Autobahn.
Stimmen zur Mautentscheidung in Österreich waren das im Beitrag von Thomas Wagner. Wenn Bauern protestieren, kann es auf der Straße voll und laut werden. Vor knapp 3 Wochen haben Zehntausende Landwirte mit Traktoren in Bonn und anderen deutschen Städten den Verkehr lahmgelegt, um gegen die Agrarpolitik der Bundesregierung zu demonstrieren. Gestern gab es Traktorenkonvois in Niedersachsen und auch morgen, wenn in Hamburg dann die Umweltminister der Länder zusammentreffen, wollen die Bauern vor Ort sein. Eine andere, stillere Form des Protests sind die grünen Holzkreuze, die man seit einigen Wochen auf vielen Feldern sehen kann. Silke Hasselmann hat in Mecklenburg-Vorpommern einen Initiator der Proteste getroffen.
Vorpommern im Novemberregen, das gefällt René Remt von der Stoltenhäger Agrargesellschaft mit ihren knapp 2000 Hektar Acker und Grünland. Die Grundwasserspeicher müssen aufgefüllt werden, sagt er. Für das Interview bittet der Geschäftsführer freilich ins grau geputzte Bürogebäude aus LPG-Zeiten von vor 1990. An der Wand ein Schwarz-Weiß-Foto mit einem schlanken Mann hinter einer DDR-Zeitung, dem Bauernecho.
Das ist mein Uropa und dort ist meine Uroma zu sehen und die waren auch schon Landwirte.
René Remt ist studierter Agrartechniker und er soll den Betrieb mit den 15 Angestellten bald vollends von seinem Vater übernehmen. Eine schöne Perspektive für den 34-jährigen Familienvater. Doch kürzlich stellte er am Rand der Bundesstraße zwischen Grimmen und Stralsund ein großes grünes Kreuz auf.
Das war das erste Kreuz, was in Deutschland stand. Also die grünen Kreuze stehen für die Mahnung, dass es eben durch das Agrarpaket zum Strukturbruch kommen wird. Dass viele Betriebe, die heute schon nicht mehr wissen, und wie sie weitermachen sollen, noch schneller in die Aufgabe gehen und sagen, ich tue mir das nicht mehr an, beziehungsweise empfehle auch meinen Kindern nicht die Nachfolge. Aber es steht auch dafür, dass wir kämpfen wollen für unsere Betriebe, dass wir weitermachen wollen, ja.
Der stille Protest wurde im Kreise der Agrarblogger geboren. Eine wachsende Szene Social-Media-affiner Landwirte, in der der Vorpommer seit 3 Jahren unter dem Namen Vorstadtbauer mitmischt. Was die Kritik an dem Agrarpaket aus dem Bundeslandwirtschafts- und dem Bundesumweltministerium angeht, so wolle man nicht missverstanden werden.
Landwirte sind nicht gegen Insektenschutz, nicht gegen Umweltschutz und nicht dagegen, dass unser Grundwasser sauber bleibt. Aber unsere erste Aufgabe, und das wird aktuell in der Diskussion oft vergessen, ist Produktion von Lebensmitteln und Rohstoffen.
Und die Landwirte müssen davon leben können. Doch die geplante Vorschrift, die Pufferzonen entlang von Gräben zu verdoppeln, werde das weiter erschweren.
Es gibt heute schon Vorgaben zum Gewässerschutz, die angelegt werden müssen an Gräben. Und diese Schutzstreifen soll laut dem neuen Agrarpaket zusätzlich um 5 Meter erweitert werden. Kein Düngen, kein Pflanzenschutz, also sprich, wir nehmen zusätzliche Flächen nochmal aus der Produktion.
Im Fall seines Agrarbetriebes wären das 30 Hektar Nutzfläche. Die staatliche Ausgleichszahlung werde die Ertragsausfälle nicht auffangen. Der jährliche Verlust sei gleichbedeutend mit 600 Euro weniger Lohn pro Mitarbeiter. Ebenfalls ein dickes Problem für viele Betriebe. Künftig sollen in den ausdrücklich landwirtschaftlich genutzten Fauna-Flora-Habitatschutzgebieten Unkrautvernichter und Insektizide tabu sein. Allein in Mecklenburg-Vorpommern beträfe das, laut dem Schweriner Agrarministerium, 25.000 Hektar. Ein Irrsinn, findet René Remt und führt als Beispiel den Betrieb Norddeutsche Pflanzenzucht auf der mecklenburgischen Ostseeinsel Pöhl an.
Der Rapszüchter auf Pöhl ist Weltmarktführer für Rapszucht. Der dürfte keine Insektizide mehr einsetzen und ein Anbau von Raps ohne Insektizide ist nahezu unmöglich. Und das würde im Grunde dazu führen, dass die dort keine Rapszucht mehr machen können und damit keine Freilandversuche mehr und im Grunde die Zelte abbrechen können und so woanders hingehen können. Und das trifft den normalen Landwirt, der Normalraps anbaut, auch.
Dabei diene Raps nicht nur der Ölgewinnung und als Biotreibstoff, sondern vor allem als wichtigstes einheimisches Eiweißfuttermittel.
Also sprich, umso weniger Raps wir anbauen, umso mehr Soja muss importiert werden.
Das Agrarpaket bedeutet für die gesamte deutsche Landwirtschaft noch mehr Auflagen, Verbote, Widersprüche und letztlich Nachteile im internationalen Wettbewerb, findet auch der 60-jährige Landwirt Hartmut Ruths und lobt die Grünen Kreuze.
Grüne Kreuze sind ja auch so eine Sache, die stehen erstmal da auf den Feldern und schweigen vor sich hin, aber regen den Leuten zum Nachdenken an. Und ich finde, das ist genau das, was wir auch wollen. Wir wollen mit der Gesellschaft in Dialog treten. Also die Leute sollen ruhig fragen, warum haben wir die Kreuze dahingestellt?
Derweil unterstützt Agrarblogger René Remt aktuell den für morgen geplanten Bauernprotest in Hamburg sowie den Aufruf, alle Landwirte mögen ihren Bundestagsabgeordneten grüne Pakete packen.
In den grünen Paketen geht es darum, einmal zu schildern, wie trifft einen das Agrarpaket jedes Betriebs selbst. Und wir bitten darum, auch Obst, Gemüse, Getreide beizulegen, was eben ohne Pflanzenschutz oder nahezu ohne Pflanzenschutz behandelt wird, wie es dann aussehen würde. Und dass wir eben einen höheren Anteil dann an nicht verwertbar oder erntbarer Ware dann haben, die dann eben auf den Äckern bleibt. Also wenn wir immer reden über Lebensmittelverschwendung ohne Pflanzenschutz, ohne Phytomedizin, wird dieser Anteil größer werden. Hier sind wir im Wahlbezirk von Angela Merkel und das wird dann an die Bundeskanzlerin direkt gehen.
Nach dem Fall von vielfachem Kindesmissbrauch in Lüchte ist ein weiterer Fall von Kindesmissbrauch in Nordrhein-Westfalen entdeckt worden, der immer größere Kreise zieht und bei dem sich noch nicht so genau sagen lässt, wie viele Täter es eigentlich gibt und wie viele Opfer. Ausgangspunkt waren große Datenmengen, die Ende Oktober bei einer Hausdurchsuchung in Bergisch Gladbach gefunden wurden. Und der Kölner Polizeipräsident Uwe Jakob sagte unmittelbar danach:
Wir haben allein ein Handy vorliegen. Dort sind 469 sogenannte Chats drauf verzeichnet. Diese 469 Chats bedeuten 113.000 Nachrichten, die auszuwerten sind. Es gibt Chatgruppen, wo es um Pornografie geht. Die haben 1.800 Teilnehmer allein auf diesem Handy.
Heute wird das ganze Thema im Landtag sein. Nach mehreren Ermittlungspannen der NRW-Polizei im Fall von Lüchte will die SPD-Opposition den Stand der aktuellen Ermittlungen erfragen. Und bei mir im Studio ist unser Nordrhein-Westfalen-Korrespondent Moritz Küpper. Herr Küpper, wie ist denn aktuell der Ermittlungsstand?
Nun, es wurden Stand gestern. Das Ganze ist, Sie haben es ja gesagt, sehr dynamisch. Die Ermittlungen laufen. Mittlerweile 8 Männer festgenommen, 7 in Nordrhein-Westfalen, einer in Hessen. Erst am Wochenende haben die Ermittler einen 47-jährigen Mann in Lünen, Nähe Dortmund, in Gewahrsam genommen. Er steht im Verdacht, in Dortmund Kinder missbraucht und diese gefilmt zu haben. Anders als die übrigen Verdächtigen soll er sich dabei nicht an seinen eigenen oder Stiefkindern, sondern an anderen Kindern vergangen haben. Das Ganze ist ja ohnehin so eine Art Puzzlespiel. Die Ermittler werten die Daten aus aus, stoßen so auf eben weitere Tatverdächtige. Dazu gibt es mittlerweile auch Aussagen von Beschuldigten selbst. Es gibt Zeugenaussagen, auch Spuren, die gefunden werden. Man hangele sich so an einer Art roten Faden entlang. Das hat mir ein Staatsanwalt gerade noch einmal gesagt. Ausgangspunkt ist, Sie haben es gesagt, der Fund von Fotos, Filmen und Ähnlichem in Bergisch Gladbach. Und seitdem gab es eben die Verhaftungen in Bergisch Gladbach selbst, in Langenfeld, in Krefeld, Viersen, Alsdorf bei Aachen, in Lünen und eben auch in Hessen. Die Zahl der Opfer, die bekannt ist, auch die ist gewachsen. In Nordrhein-Westfalen sind es aktuell 12 Kinder, dazu noch mindestens ein Opfer in Hessen. Aber nochmal, gestern und heute gab es bislang zwar keine neuen Erkenntnisse, aber das kann sich jederzeit ändern, denn die sogenannte besondere Aufbauorganisation Berg, so heißt die Ermittlungsgruppe, die bei der Kölner Polizei geführt wird, die ist sehr stark besetzt. In der Spitze waren es am Wochenende über 300 Beamtinnen und Beamte, die da im Einsatz waren. Nur zum Vergleich, bei Lüchte waren es rund 60 Polizistinnen und Polizisten.
Und das gesamte Ausmaß des Falls ist ja offenbar noch nicht klar, aber lässt sich da schon irgendwas abschätzen?
Schwer, nicht richtig. Allerdings haben wir ja gerade eben eine Einschätzung, einen Einblick von Kölns Polizeipräsidenten Uwe Jakob bekommen, welche Ausmaß, welche Dimension der Fall haben könnte. Es wurden zudem ja auch noch Nachrichten in kyrillischer Schreibweise gefunden. Da gab es zuerst Befürchtungen, dass das Ganze auch noch eine internationale Dimension bekommen könnte. Bislang gibt es dazu aber keine konkreten Ermittlungshinweise, so der Oberstaatsanwalt Ulrich Bremer, mit dem ich gerade noch einmal gesprochen habe. Aber national ist dieser Fall ja schon mit dem Schwerpunkt in Nordrhein-Westfalen, mit Festnahmen in Hessen, und das Bundeskriminalamt ist auch eingeschaltet.
Sie haben gerade schon ein bisschen die Dimension der Ermittlung angeschnitten. Wie genau gehen denn die Ermittler vor?
Das ist natürlich eine besondere Herausforderung für die Ermittler. Zum einen, weil eben die Zeit drängt, weil es natürlich immer noch weiter Taten geben könnte. Zum anderen, weil es natürlich eine unglaublich riesige Datenmenge ist, die es auszuwerten gilt. Allein bei dem Mann in Bergisch Gladbach wurden eben auf Handys, Computern, Festplatten und USB-Sticks 10 Terabyte Daten sichergestellt. Und ein Ende dieser Datenflut ist auch noch nicht in Sicht, denn bei jedem neuen Beschuldigten finden Ermittler eben weitere Fotos und Filme. Die werden dann aktuell rund um die Uhr im Schichtdienst ausgewertet. Dazu werden auch neue sogenannte Bewerter eingesetzt. Das sind Menschen, die als Reaktion auf den Fall des Kindesmissbrauchs von Lüchte eingestellt wurden. Und man muss sich das so vorstellen, dass in einem ersten Schritt das Material beim LKA sozusagen hochgeladen wird. Bereits bekannte Bilder werden automatisiert rausgefiltert durch eine Datenbank, und der Rest müssen sich dann die Ermittler eben selbst anschauen. Und da wird man dann gucken, ob man in einem Spiegel, auf einem Glastisch, wo sich etwas spiegelt, ob man da Personen erkennt oder ähnliche andere Spuren findet. Das ist eine sehr mühsame, eine sehr belastende Arbeit. Diese Auswertung, die läuft. Und parallel dazu gibt es eben natürlich noch die Ermittlungen draußen. Und auch da gibt es Neuerungen seit dem Fall Lüchte, denn die NRW-Polizei hat sogenannte Datenspeicherspürhunde angeschafft. Diese Hunde sind darauf trainiert, eben USB-Sticks und Ähnliches zu finden. Und die wurden auch schon mit Erfolg in dem Fall eingesetzt.
Und jetzt hat die SPD, die Opposition im Landtag, das Thema heute auf die Tagesordnung gesetzt und spricht da auch von Ermittlungspannen. Was genau meint sie damit?
Naja, die Rheinische Post hatte berichtet, dass die Polizei bereits im Juni der Staatsanwaltschaft Kleve, das ist am Niederrhein hier in Nordrhein-Westfalen, Akten über einen mutmaßlichen Täter im Großraum Wesel übergeben hatte. Dieser soll sich selbst gestellt haben. Festgenommen wurde der Mann allerdings erst Ende Oktober, eben im Zusammenhang mit den nun laufenden Ermittlungen rund um diesen Komplex Bergisch Gladbach. Damals hatte man auf eine Hausdurchsuchung verzichtet. Und das wirft nun natürlich Fragen auf, die jetzt gleich an den Innenminister und an den Justizminister hier in Nordrhein-Westfalen im Landtag gestellt werden sollen.
Und vielleicht noch ein Blick auf die Opfer. Das sind ja Kinder zwischen weniger als einem Jahr und 11 Jahren. Was passiert denn jetzt mit denen?
Nun, die müssen natürlich beschützt werden, sind teilweise aus den Familien genommen worden und werden betreut. Aber diese Kinder müssen natürlich auch nochmal aussagen. Das ist sehr belastend. Und jetzt drängen Experten darauf, dass dies halt eben möglichst bald geschieht, damit man danach sie eben auch therapeutisch versorgen kann. Aber bei der Staatsanwaltschaft sagte man auch schon, einige dieser Kinder sind bereits vernommen worden.
Moritz Küpper war das hier im Studio. Vielen Dank für die Information. Und nach den Nachrichten folgt hier die Sendung Campus und Karriere, die sich unter anderem mit der Frage beschäftigt, wie es eigentlich um den Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung steht. Am Mikrofon verabschiedet sich Josephine Schulz. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag.